Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was aus Investorinnen und Investorensicht wichtig ist oder wichtig wird. Eigentlich, denn heute ist alles ganz anders, denn heute kommt eine ganz besondere Folge, zumindest für mich eine ganz besondere Folge, denn wir haben mit Startup Insider unseren ersten Live-Podcast aufgenommen. Wir waren zu Gast beim Square Summit von Square One, ehemals Power Ventures. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, der Berliner VC hat vor einem halben Jahr ungefähr seinen dritten Fonds aufgelegt und hat sich im Zuge dessen umbenannt. Da ist aus dem alteingesessenen Namen Power Ventures der neue, moderne, frische Name Square One geworden. Jan Mitschaike hatte das ja damals im Podcast-Gespräch hier lapidar kommentiert mit der coolste Name, den ich je gehört habe für ein VC. Also man sieht also quasi eine Art kollegiales High Five, das durch den Podcast hier vom einen VC zum anderen gereicht wird. Und ja, wie gesagt, wir haben gestern auf der Konferenz Square Summit einen Podcast aufgenommen. Das heißt, Christian Buchenau, Gründungspartner von Square One, und ich haben so ein bisschen über die Geschichte von Square One gesprochen, über die Entstehungsgeschichte. Wir haben über den Summit gesprochen. Wir haben aber natürlich auch über den Markt gesprochen. Und weil Square One ja ein Frühphaseninvestor ist, haben wir eben auch vor allem über frühphasige Investments gesprochen und über die Herausforderungen von frühphasigen Unternehmen gerade. Wir haben über Geschäftsmodelle gesprochen, wir haben über Teamzusammensetzung gesprochen, wir haben über Geld gesprochen natürlich. Also wir haben über viele, viele Dinge gesprochen, die Christian im Laufe seiner mittlerweile 12 Jahre als Partner von Square One und Power Ventures gesehen, erlebt und analysiert hat, festgestellt hat. Also Learnings, die er teilen möchte. Deswegen freut euch jetzt auf ein richtig cooles Gespräch. Unser erster Live-Podcast hier von Startup Insider mit Christian Buchenau, Partner von Square One und live vom Square Summit.
Werbung. Hi, ich bin Moritz, Marketing- und Growth Manager bei Startup Insider. Seit unserer Gründung vor nur wenigen Jahren hat sich Startup Insider blitzschnell zu einem festen Bestandteil der deutschsprachigen Startup-Landschaft entwickelt. Mit unseren verschiedenen Kanälen, darunter unserem Podcast, unseren Newslettern sowie unserer großen Startup-Plattform, ziehen wir alle relevanten Akteure des Startup-Ökosystems an. Vom Who's Who der deutschsprachigen Investorenszene über aufstrebende Gründer, Scale-Ups bis hin zu Startup- und Tech-Enthusiasten. Unsere Partner sind unsere Kanäle daher die perfekte Möglichkeit, sich dauerhaft und zu einem attraktiven Preis dieser Zielgruppe zu präsentieren und so ihre strategischen Ziele zu erreichen. Um mehr über potenzielle Werbemöglichkeiten bei uns zu erfahren, kannst du jetzt unser Media Kit anfordern und zwar unter startupinsider.de/mediakit. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Ja, dann freue ich mich sehr, hier zu sein. Wir sind auf dem Square One Summit. Neben mir sitzt ein, ich würde sagen, glücklicher, ein bisschen erschöpfter vielleicht, aber
noch nicht erschöpft.
Ja? Erzähl mal.
Ja. Ja, vielen Dank erstmal, dass du vorbeikommst. Wirklich, wirklich toll, dass das geklappt hat. Ja, wir sitzen hier auf dem Square Summit. Das ist unser erster Event, den wir so ausrichten und mit dem Ziel eigentlich, alle Leute, die wir seit 10 Jahren kennen, irgendwie mal zusammenzubringen. Ich war jetzt auf tausenden von Events, entweder nur Startup-Only-Events, nur VC-Events-Only. Und Ziel war es wirklich, Mittelständler, Startups, Investoren, Unternehmer irgendwo zusammenzubringen, weil ich glaube, dass die einfach zu wenig miteinander sprechen. Ja, wir operieren irgendwie in Silos und das ist auch einer unserer Jobs als Venture Capitalist, irgendwie für zum Beispiel Mittelständler Startups vorzuqualifizieren und auf der anderen Seite den Startups die Mittelständler vorzustellen. Das ist eigentlich, was wir den ganzen Tag irgendwo machen, neben der Tatsache natürlich, dass wir auch die besten Startups irgendwo finden müssen. Aber deswegen, um auf deine Frage zurückzukommen, machen wir hier diesen Event, um eben alle Stakeholder, die wir in den letzten 10-12 Jahren kennengelernt haben, zusammenzubringen.
Ihr macht das schon seit 2011, glaube ich, ne?
Ja, wir haben 2010 gegründet, ne? aber langsam, würde ich sagen. Also wir haben mit meinem Schulfreund Christoph Defore haben wir uns eingebildet, irgendwie Venture Capital machen zu dürfen. Haben bei Family, Friends and Fools 2 Millionen Euro eingesammelt und haben die dann eigentlich in 3 Startups investiert. hatten natürlich keine Management-Fee, um uns irgendwie zu finanzieren. Und deswegen haben wir sehr viel gefreelanced und, glaube ich, sehr viel operativ gearbeitet. Nebenbei, aber natürlich auch auf den Startups, glaube ich, sehr viel gelernt. Sehr humble geworden dadurch, weil wir einfach gelernt haben, wie schwierig das ist, eine Firma irgendwo zu bauen. Die eigene, aber dann natürlich auch live dabei zu sein in den Portfoliofirmen. Haben dann die erste Firma verkauft. Ich glaube, so nach 2 Jahren das ganze Geld sofort wieder reinvestiert. Dann die 2., 3., 4., 5. verkauft, alles wieder reinvestiert. Und haben dann eben die ersten institutionellen Fonds aufgelegt, damit ich dann auch irgendwie mal Leute einstellen konnten, die viel, viel schlauer sind als ich. Und das haben wir dann gemacht 2016. Und jetzt den neuesten Fonds haben wir knapp vor 12 Monaten geclosed. Stimmt nicht, vor 6 Monaten, Entschuldigung.
Dezember, ne?
Genau, ja, im Dezember. Ja, genau. Und und sind eigentlich damit, sind wir gut unterwegs.
Das hast du schon ein bisschen beschrieben, was sich geändert hat. Was sich auch geändert hat, ist euer Name, ne?
Ja.
Ja, erzähl mal, wie kam es denn dazu? Warum, also habe ich ja bei Eventures und Headline schon gesehen irgendwie, aber jetzt ihr auch noch, was ist so die Motivation dahinter?
Ja, wir sind damals gestartet, ich hatte ja schon gesagt, ziemlich naiv und ich glaube, der Name Power Ventures ist bei dem einen oder anderen Bier entstanden und wir haben wirklich nicht viel darüber nachgedacht, wir fanden das witzig. Es gibt eine Powermuschel in der Südsee, die am Anfang sehr, sehr klein ist, mit der Zeit wächst, ab und zu eine Perle in sich trägt. Wir dachten, das ist ein schönes Bild, dann irgendwie die Assoziation noch mit Power, also mit dem englischen P-O-W-E-R. Es hat nur kein Mensch verstanden. Also die Muschel kannte keiner, Power fanden manche ein bisschen zu aggressiv. Und wir haben uns dann eigentlich auch mal wieder nach 10 Jahren zusammengesetzt und haben gesagt, wofür stehen wir eigentlich? Und haben dann eigentlich so ein bisschen diskutiert, haben dann eine Agentur genommen. Dann kamen diese Zettel-Workshops, wo diese ganzen gelben Postlets in Konferenzräumen rumhängen, was ich nicht so gerne habe. Aber es ging dann doch ganz gut und haben dann eigentlich mal zusammengeschrieben, wofür wir stehen und was wir machen. Und daraus kam dann eigentlich auch der Wille und die Überzeugung, irgendwo an dem Namen zu arbeiten. Und deswegen haben wir dann Rebranding gemacht, um da auch sehr konsequent eigentlich diesen Weg irgendwo zu gehen. Wir haben ein Manifest geschrieben, wo drin steht, wofür wir stehen, was wir machen wollen. Ich glaube, ein paar Sachen hat man heute schon in dem Video gesehen beim Opener hier von diesem Event. Und fühlen uns jetzt aber eigentlich ganz, ganz wohl mit dem Namen und auch mit dem neuen Branding. Tolle neue Farben. Also ich bin happy, auch wenn es am Anfang ehrlicherweise ein bisschen schmerzhaft vor allem für mich war.
Aber ich habe mit Jan Mitschaika bei unserem Podcast darüber gesprochen von H3 Capital. Die haben sich auch umbenannt von, glaube ich, Holzbring Ventures damals, ne? Und der war total neidisch auf euren Namen. Der hat gesagt, das ist der beste Name, den er je gehört hat. Also das ist so viel als Props in eure Richtung.
Ja, vielen Dank.
Ja, genau. Und nicht in, also nur gebe ich nur weiter. Aber vielleicht erzähl mal, du hast gerade gesagt, Mittelständler, hast du eben schon erwähnt, spielen eine große Rolle. Ich habe gerade gehört, gestern gab es eine Bootsfahrt, da wären auch so viele tolle LPs gewesen. Wie kriegt ihr die? Also ist ja, als VC hat man ja so die Herausforderung, sich irgendwie, irgendein USP zu erarbeiten. Ne? Man muss ja irgendwie auch hervorstechen in irgendeiner Kategorie. Wie macht ihr das?
Ja, ich glaube, in unserer Branche spricht jeder über Value-Add. Und dieser Value-Add ist aber, der ist nicht greifbar. Ja, und weil jeder auch was anderes unter Value-Add versteht. Und ich glaube, wir haben für uns einfach festgestellt, was sind die 3 konkretesten Themen, die ein Startup braucht. Wir investieren nur in B2B und deswegen braucht jedes B2B-Startup braucht Kunden. Wir haben in Europa die größte Herausforderung, dass unsere Startups zu lange Sales-Cycle haben. Sie brauchen zu lange, um ihre Produkte irgendwo verkaufen zu können. Wenn du dir überlegst, dass du 6 oder 9 Monate an potenziellen Kunden verkaufst, in der Zeit verreckt ein Startup. Ja, weil sie einfach Traction zeigen müssen, mehr Umsatz, damit sie einfach wieder attraktiv genug sind für ein Follow-up-Funding. Was haben wir gemacht? Wir haben dediziert versucht, Netzwerk im Mittelstand aufzubauen. Also wir versuchen, Corporates kennenzulernen und haben dabei eigentlich festgestellt, dass wir den Corporates auch einen Gefallen tun können. Dazu komme ich gleich. Also, dass wir eigentlich eine Win-Win-Win-Situation schaffen. Nämlich, das Corporate oder der Mittelstand hat eigentlich gar nicht den Zugang zu Startups und vielleicht auch gar nicht das Skillset, um Technologien irgendwo beurteilen zu können. Und was wir wiederum können, wir sehen pro Jahr 3000 Firmen in den unterschiedlichsten Bereichen. Wir können eigentlich Technologie vorqualifizieren für einen Corporate. Also wenn er sagt, ich will in der Robotik irgendwie digitalisieren, dann fängt er nicht an zu googeln oder holt zwei Berater rein und hat dann eine Liste von 15 Firmen und spricht mit denen, sondern er kriegt von uns genau eine bis zwei Companies, von denen wir zumindest denken, dass sie technologisch am besten aufgestellt sind. Und das kreiert einen extremen Wert, weil du sehr viel Zeit sparst und sofort mit tollen Firmen irgendwo zusammenarbeitest. Also das ist der Win auf der Corporate-Seite. Auf der Startup-Seite natürlich können wir, indem wir den Kontakt zu den Mittelständlern haben, können wir denen genau die richtige Person in der Organisation vorstellen, die offen genug ist, um auch mit Startups zusammenzuarbeiten. Wir haben teilweise ein Startup zwei Leuten in der Organisation vorgestellt und wir hatten einmal einen Sales Cycle von 3 Monaten und einmal von 12 Monaten. Spielt das Alter auch eine große Rolle, ja? Also bei der jeweiligen Position in der Organisation. Das heißt, dass wir wissen, wo wir die Intro machen müssen, ist ein extremer Wert für unsere Startups. Und wenn es unseren Startups gut geht, dann geht es uns auch gut. Also das ist das dritte Win am Ende des Tages. Und deswegen ist es so wichtig für uns, wirklich mit diesem Mittelstand zu arbeiten, weil wir eben glauben, deswegen auch heute das Event, dass sich die Parteien zu wenig treffen, dass sie zu wenig miteinander reden und dass einfach sehr, sehr viel auf der Corporate-Seite, auf der Mittelstandsseite vor allem verbrannt wird. Man deswegen keine Lust hat, mal mit Startups zusammenzuarbeiten. Und wir sind, glaube ich, da ein guter Multiplikator oder Vorqualifizierer, wie auch immer du es nennen willst. Das ist wichtig. Das war Punkt 1. Also wir können wirklich Kunden vermitteln. Nummer 2 ist das ganze Thema Hiring. Ist einfach extrem wichtig. Wir haben Talentpool. Wir haben über 100 Alumnis, die bei uns gearbeitet hat. Hier sitzt gerade einer vor mir. Und wir versuchen natürlich wirklich die besten Leute in diese Organisation irgendwo reinzukommen und haben da mittlerweile auch sehr, sehr viel Erfahrung. Wir können dir genau sagen, für welche Position du welchen Headhunter brauchst und können, glaube ich, auch verstehen mittlerweile, wie das Ganze funktioniert. Und Nummer 3 ist natürlich Follow-up Funding. Das heißt, ich glaube, wir haben uns einen Ruf erarbeitet, auf Neudeutsch Brand, dass wir eigentlich im Bereich Company Building, also das, was wir seit 12 Jahren machen, wir investieren nur Early Stage, Seed und Late Seed, dass wir ganz gut verstehen, wie man eine Firma aufbauen muss, dass sie Series A ready ist. Und das finden natürlich größere Investoren sehr, sehr gut. Und dementsprechend, wenn wir denen Deflow schicken oder Portfoliounternehmen, dann landet es meistens nicht ganz unten am Stapel, sondern ein bisschen weiter oben. Und so kriegen wir eigentlich, erhöhen wir zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass ein Follow-up-Funding irgendwo dargestellt wird. Wir helfen natürlich auch in der Präsentation bauen, wie man sich aufbauen muss, welches KPI-Set man braucht und diese ganzen Geschichten. Ich glaube, da haben wir sehr viel gelernt und das sind am Ende des Tages die 3 Themen, die am meisten Value Add aus unserer Sicht zumindest Startups in dieser Stage irgendwo bringen.
Vielleicht mal zu dem Markt. Ihr macht das jetzt schon relativ lange, ne? Das haben wir gerade gesagt, 2010, 2011, irgendwie, nur 2012, ja. 2010, 2011. Was hat sich denn geändert in der Zeit jetzt gerade? Also, weil euer Fonds ist deutlich größer geworden. Also ich meine jetzt nicht speziell bei euch, sondern einfach der Markt an sich. Wir hatten jetzt so ein verrücktes Jahr 2020 irgendwie, 2021 diese Zeit, ja. Aber mal abgesehen davon, siehst du generell irgendwelche Markttrends, die den Markt komplett verändert haben? Also jetzt meine ich nicht bewertungsseitig nur, sondern auch inhaltlich?
Ja, also inhaltlich ist natürlich, als wir 2010 gestartet sind, waren 99% aller Firmen Consumer-Firmen. Ne? Mhm. Das waren meistens 3 WAU-Dudes, die irgendwie ein amerikanisches Geschäftsmodell geklont haben.
Habt ihr das auch, also habt ihr da sowas auch finanziert?
Ja, ja? Wir haben Flaconi und Amorelie finanziert.
Hab ich schon gedacht, ProSieben ist ein guter Partner von euch wahrscheinlich, ne?
Ja, also den haben wir zumindest die Firmen verkauft. Und ich würde jetzt sagen, also ein paar Firmen zu verkaufen ist jetzt nicht die größte Innovation. Ich glaube, wir haben es sehr, sehr gut gemacht. Oder beziehungsweise das Management-Team. Aber da sieht man natürlich schon, die Geschäftsmodelle haben sich total verändert. Also das bedeutet 99% Consumer. 2015 hatten wir 50-50. Also da ging es dann langsam diese Software-as-a-Service-Welle irgendwo los. Und wenn wir heute in Dealflow schauen, dann haben wir 99% B2B. Ich würde fast sagen 45% Enterprise-Software und der Rest Software-as-a-Service. Also es wird technologischer. Wir bekommen langsam die Ingenieure ins Gründen rein, was, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Zeichen für das Ökosystem generell ist. Und deswegen haben sich natürlich die Geschäftsmodelle irgendwo verändert. Zweite Thema ist natürlich Zugang zu Kapital. Ich meine, wir sind damals mit 2 Millionen Euro gestartet und wir hatten, glaube ich, einen Gründerszene-Artikel. Das wird es heute so wahrscheinlich nicht mehr geben. Aber daran kannst du einfach sehen, wie wenig Venture Capital es damals gab. Die amerikanischen Fonds waren auch noch nicht da.
Sind ja eigentlich jetzt nicht mehr wieder nicht mehr da, ne? Oder?
Ja, können wir gleich drüber reden. Ja. Wir nennen das so Touristen. Das sind dann so die Hedgefonds, die dann auf einmal Venture Capitalisten waren. Und natürlich die Amerikaner, die waren damals zumindest noch nicht da. Die waren dann sehr, sehr stark, glaube ich, 21 und 22 da und sind jetzt natürlich zurückhaltender. Ja, ich glaube, die sind immer noch da. Die schätzen auch, was für Firmen wir hier in Europa bauen können. Mhm. Aber im Moment ist es halt, haben wir schwierige Marktbedingungen. Also es bedeutet, es ist trotzdem noch sehr viel Kapital im Markt, was ein erheblicher Unterschied von damals war. Und Nummer 3 ist das Talent. Also wie gesagt, wir hatten vorher als Gründer vor allem Business People oder die Business Administration, irgendwie BWL auf Deutsch studiert haben. Und wir kriegen heute deutlich mehr Ingenieure rein. Mhm. Ja? Und wir sagen, wir wollen eigentlich in Firmen oder in Teams investieren, die komplexe Probleme lösen wollen in riesigen Märkten. Mhm. Ja? Und das impliziert eigentlich schon, dass wir natürlich Deep Tech gut finden. Wir sind auch ein Fonds, der keine Angst vor Hardware hat. Hardware, der zumindest Software irgendwo enabled. Und dementsprechend, es wird irgendwie ernster. Ja? Wir bauen irgendwie große Software-Themen. Und das hat sich generell.
Wie meinst du, ihr oder meinst
ich meine
du
das Ökosystem?
Das Ökosystem, ja?
Also ich meine nicht uns damit, sondern das Ökosystem in generell.
Aber sag mal was zum Ökosystem noch. Du hast gerade gesagt, die US-VCs kamen her, weil sie sagten, in Europa kann man coole Firmen bauen. Wie schaust du auf den Standort Europa oder auch speziell Deutschland? Also gerade im Deep Tech Bereich ist das eine neue Chance, die dann steht. Ich meine, du bist ein bisschen biased wahrscheinlich, aber wo stehen wir da?
Absolut. Wir haben, glaube ich, niedrige Personalkosten als in den USA. Das ist, glaube ich, ein Riesenfaktor, gerade in einer Zeit, wo nicht so viel Kapital da ist. Also wir können kapitaleffizienter bauen. Wir haben mehr Zugang zu Entwicklern. Es gibt mehr Entwickler in Europa als in den USA. Und dementsprechend, also die Zutaten und das Kapital ist auch da. Die Zutaten sind da. Wir können große Firmen bauen. Ich glaube, das Silicon Valley hat natürlich 30 Jahre Vorsprung, ja, 30 oder 40 Jahre Vorsprung. Da gibt es Second Time, Third Time, Fourth Time Founders. Also ganz andere Founder-Generationen, die natürlich schon irgendwie 10 Firmen gebaut haben und dementsprechend natürlich da erfahrener sind, wenn es um das ganze Thema Company Building geht. Und ich glaube, das fehlt noch so ein bisschen. Und wonach wir natürlich suchen, ist, wir suchen natürlich starke IP, also tolles Deep Tech, tolle Deep Tech Themen mit starken R&D-Teams, also wirklich Teams, die wirklich in der Forschung sind und lange an diesen Themen irgendwo arbeiten. Und dürfen aber nicht vergessen, dass wir natürlich auch eine gewisse kommerzielle DNA dann in diesen Teams brauchen. Ja, und ich glaube, ein sehr, sehr gutes Beispiel ist C1, Calm Technologies, mit dem Christian Vollmann, der natürlich ein Founder-Veteran ist, der wirklich seit 2002 irgendwie unterwegs ist in diesem Ökosystem und der ein Team kennengelernt hat, was natürlich auch Weltklasse in seinem Bereich ist. Und jetzt bauen die halt eine Company, die wirklich grünes Methanol irgendwo produzieren will und damit ja riesige Industrie-Verticals disrupten wird. Und das ist natürlich ein Traumszenario für uns.
Ja? Ist das auch Teil eurer Aufgabe zu sagen, dann solche Teams zu komplettieren, wenn ihr sagt, da ist eigentlich eine super Opportunity und ein Team, das es zumindest forschungsseitig hinbekommt?
Unbedingt. Also das ist, wir planen sogar ein Event diesbezüglich, wo wir wirklich Deep Tech Teams mit Serial Founders zusammenbringen wollen. Weil das ist die Zukunft. Ich glaube, dass wir so sehr, sehr große Firmen bauen können. Wir haben den Fehler gemacht, dass wir in R&D-only-Teams investiert haben. Und wir dachten immer, kommerzielle DNA kannst du in so ein Team reinheiern. Es wird nicht funktionieren.
Ja.
Ja. Und das ist ein Learning, warum wir leider öfters wirklich tolle Technologie absagen müssen. Es tut uns wirklich im Herzen weh. Aber wir müssen natürlich auch schauen, dass jemand irgendwie eine Firma bauen kann. Ja? Mit bauen meine ich richtig hiren, fundraisen, Sales, Marketing aufbauen, Content Marketing, das Engagement im Produkt verstehen, Produkt bauen und diese ganzen Geschichten. Das meine ich mit kommerzieller DNA, weil ich den Begriff so oft genutzt habe. Und das ist sehr, sehr wichtig. Also wir suchen nach komplementären Teams, helfen aber gerne auch, diese dann zusammenzustellen.
Du hast gerade über das Kapital gesprochen und also das zum Teil in Europa noch, was ich zurückhaltender ist als in den USA. Deep Tech und Hardware sind jetzt zwei sehr kapitalintensive Themen, ne? Und da braucht man wahrscheinlich auch einen langen Atem, länger als bei einem E-Commerce oder B2B SaaS-Unternehmen. Wie hat man sich das dann nach vorne raus vorzustellen? Also wie
läuft das? Ja, ist aber ab und zu auch wertvoller als ein E-Commerce-Unternehmen dann, ne?
Unbestritten,
also,
ja.
Also dementsprechend macht es aus der Investorensicht sicherlich Sinn. Also ich glaube, der Albert Wenger hat gesagt, wir haben auf dieser Welt physikalische Probleme, ja, Klimawandel und Co. Und die können wir nur mit physikalischen Lösungen irgendwie eben lösen. Und das bedeutet nun mal, dass wir auch Hardware brauchen. Ich glaube, da führt kein Weg vorbei. Ich glaube, ich habe gerade auf dem Panel gehört, Hardware eats the world oder irgend sowas. Also ich glaube, da wird was kommen. Wir machen das nicht nur, aber wir schrecken auch nicht davon weg. Mhm. Ja? Und ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube, das ist genauso wie 2013 eine Software as a Service Company relativ unique war, wird eine Hardware Company vielleicht in 3 oder 4 Jahren ganz normal sein. Ja.
Du hast gerade gesagt, komplexe Probleme lösen. Der Florian Heinemann hat mal irgendwann gesagt, wer ein komplexes Geschäftsmodell hat, das ist eigentlich auch dadurch sehr leicht verteidigbar, wenn man das irgendwann mal etabliert. Wann ist es zu komplex?
Naja, wenn es der Kunde nicht versteht, ne? Also der war ja gerade auf der Bühne mit dem Alex Sixt und der hat gesagt, er will dem Kunden gar keine Wahl mehr lassen in seinem Produkt und simplifizieren und Wahnsinnsfokus, ja. Und ich glaube, ich habe mehr über die Komplexität in der Technologie gesprochen, wie das dann im Frontend quasi zum Kunden her ist. Das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Da soll es natürlich nicht komplex sein. Aber je komplexer die Technologie ist am Ende des Tages, desto schwieriger ist sie zu kopieren, desto einfacher ist es, wenn du mal irgendwo integriert bist, da auch drin zu bleiben. Da baut dich auch keiner mehr aus, weil die Switching-Kosten einfach zu hoch sind. Also ich glaube, das passt und wir sollten nicht davon abschrecken. Ja. Mhm.
Als Investor ist man ja so ein professioneller Neinsager, ne? Ist ja leider so, ne? Und das ist natürlich für einen Investor, der sagt dann danke fürs Gespräch und tschüss, aber für den Gründer, Gründerinnen, für das Team ist es ja oft eine Absage nach der anderen. Gibt's da Tipps, wo du sagst, da muss man dann irgendwie als Gründer irgendwann sagen, ich reite hier ein totes Pferd oder ich muss irgendwie nachbessern oder, also, ne? Mir geht's so ein bisschen um dieses, was kann man vielleicht Gründerinnen, Gründern mitgeben, die halt immer wieder ein Nein von einem Investor bekommen, aber eigentlich eine Idee haben, wo sie sagen, möchte ich unbedingt umsetzen.
Also worin wir in Gründerteams suchen, ist Authentizität. Mhm. Also wir wollen wirklich Gründer haben, die sich mit Problemen schon länger irgendwo beschäftigen. Also jetzt ein Gründer, der gerade ein Web3-Thema oder ein Krypto-Thema irgendwo gemacht hat und jetzt auf einmal ein Greentech-Thema mit einem Greentech-Thema um die Ecke kommt. Also mein Bauchgefühl ist, dass da wahrscheinlich wenig Authentizität dabei ist, ja, sondern der schaut sich irgendwie Trends an, der schaut sich gerade an, wie viel Geld fließt in welches Vertical und dann sucht er sich halt ein neues Thema. Ich glaube, die haben kein Problem mit dem Nein, weil die suchen sich einfach das nächste okay. Thema. Ich glaube, wenn ich zu viele Neins bekomme, kann das ja zwei Gründe haben. Entweder ich pitche es nicht richtig, ich glaube, das kann man lernen, oder Nummer zwei ist, aus der Sicht der Investoren zumindest, ist es nicht attraktiv genug. Und dann gibt es, glaube ich, immer noch Lösungen, die man da finden kann. Ich glaube, es ist wichtig, gut vorbereitet in so einen Pitch reinzugehen, ja, und sich auch Gedanken zu machen, was sind mögliche Fragen und aber auch so ein Thema relativ prägnant irgendwie pitchen zu können. Aber auch das ist Erfahrung. Ja, also das siehst sofort, ob jemand schon 2-3 Mal irgendwie gepitcht hat oder 2-3 Firmen hatte. Aber also nur eine Absage von einem Investor zu bekommen, ist noch lang kein Grund, irgendwie eine Firma einzustampfen. Investoren, wir sehen Themen aus der Robotik, danach ein Headless CMS und dann kommt irgendwie eine BI-Lösung. Also wir sind da nicht der heilige Gral, wenn es darum geht, Geschäftsmodelle einzuschätzen. Und mein Portfolio, was ich verpasst habe, ist sehr, sehr groß.
Ja? Dein Antiportfolio?
Ja. Mein Antiportfolio, da sind
auch veröffentlicht, oder?
Sie ist nicht veröffentlicht.
Nee? Okay. Na, mutige VCs machen das ja.
Ach so, ne? Also, ja, mutige VCs, ja, ja. Dann überlegen wir uns das okay. mal. Dann, Maxi, schreiben wir das vielleicht in den nächsten 2 Wochen auf die Website. Aber das ist groß und prominent, ja. Auch mit den tollsten Absagegründen. Dementsprechend nicht entmutigen lassen, nur weil man mal irgendwie eine Absage von einem VC bekommt.
Mhm. Ich habe mir euer Manifesto angeschaut, da steht we play fair and square und dann steht da we won't leave you aside when the first raindrops falls, we are in for the long term game. Stichwort Alignment. Man sagt ja immer, man glaubt das, oder zumindest als Gründerin hofft man, dass die VCs immer an der Seite stehen, aber eigentlich ist es ja nicht immer Interessensparität, ne? Sag doch da mal was dazu.
Also aus meiner Sicht schon. Also wir sind ein Single-Stage-Fund. Also es bedeutet, wir investieren nur early und dementsprechend wir haben das größte Interesse, unser Geld zu schützen oder es zu vermehren. Also wir sind totally aligned mit dem Founder. Also wenn es eine Series A kommt, versuchen wir die so hoch wie möglich irgendwie einzuankern und nicht so nicht mittel oder niedriger, weil wir nochmal irgendwie einen größeren Check als in der Seed-Phase irgendwie nachschießen wollen. Und dementsprechend sind die Incentives eigentlich total aligned, was diese Themen angeht. Mhm. Wir haben eine 60% Follow-up-Quote im Portfolio. Also wir schaffen es, Portfoliofirmen in die nächste Runde zu bekommen und dass jemand extern dann investiert. Mhm. Und also ich bin zu 100% überzeugt oder könnte mir keine Situation vorstellen, wo wir nicht aligned sind. Wenn du das Thema Exit ansprichst.
Nee, können wir gleich vielleicht drüber sprechen. Mir geht's eher um, nicht nur der erste Regentropfen fällt, sondern wenn es mal richtig anfängt zu schütten.
Ja.
Ist ja gerade auch das Marktumfeld so ein bisschen. Kann es da schon sein, dass man da irgendwie mal in verschiedene Richtungen guckt oder läuft?
Nee, eigentlich nicht, weil ich habe in den 12 Jahren noch nie ein Veto gezogen. Ja. Also wir haben ja so einen Veto-Katalog oder Sport oder wie auch immer. Und ich habe gelernt, dass du eigentlich alles in der Diskussion lösen musst. Mhm. Das bringt ja nichts, wenn du ein Veto ziehst und dann sitzt du da und dann, was machst du dann? Also gar nichts. Also du musst es diskutieren und dann eigentlich zusammen irgendwie auch entscheiden. Im Lead ist immer der Founder. Und der entscheidet auch am Ende des Tages. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und was wir oft machen, bevor wir investieren, ermutige ich eigentlich immer, die potenziellen Investments unter Portfolio anzurufen, um da Referenzen zu nehmen. Also nicht nur wir sollten Due Diligence machen, sondern unbedingt die Gründer auch. Und die Gründer sollen unbedingt auch Firmen anrufen, bei denen es nicht so gut gelaufen ist. Ja, also ich gebe die sogar proaktiv raus, ohne da Intros zu machen. Die können da gerne kalt anrufen, weil ich da gar nicht irgendwie vorher mich mit denen absprechen muss. Aber ich glaube, ich kann schon mit ein bisschen Stolz sagen, dass wir eigentlich sehr, sehr gute Verhältnisse zu unserer Portfoliofirma haben, wo es jetzt vielleicht auch nicht so gut läuft. Ja, oder mal nicht so gut lief und jetzt aber wieder gut läuft. Und dementsprechend, wir sehen uns als erster Supporter an. Ja, wir sind die Diener unseres Portfolios, wenn du so willst. Und versuchen, alles Mögliche irgendwo zu machen, damit die irgendwie eine größere Firma bauen können.
Du hast gerade gesagt, ihr versucht immer die höchsten Bewertungen zu erreichen. Das war ja jetzt in den letzten Jahren auch ein bisschen so eine Krux, die ist ja manchen Foundern oder manchen Teams auf die Füße gefallen. Ne?
Ja.
Ist das im Nachgang jetzt auch schlau? Ist das... Muss man auf die höchsten Bewertung gehen?
Nein, und das meinte ich auch nicht so. Aber also wir müssen natürlich schon schauen, dass die Bewertungen realistisch sind. Auch in der Series A, wo wir unser Pro Rata machen, aber nicht immer im Lead sind. Weil es bringt dir nichts, eine sehr, sehr hohe Series A zu raisen, aber dann eigentlich keine Series B mehr raisen zu können, weil du eigentlich nicht genügend Zeit hast, um in eine Series B-Bewertung irgendwie reinzuwachsen. Und deswegen muss das alles irgendwie auch authentisch, reasonable am Ende des Tages sein. Ja. Und deswegen versuchen wir, habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt, nicht die höchste Bewertung irgendwo zu bekommen, aber wir haben natürlich einen Benchmark und können das ganz gut vergleichen und versuchen einfach das Beste mit dem Team irgendwie rauszubekommen, das Beste für die Firma am Ende des Tages. Es kann auch sein, dass es mal eine niedrige Bewertung oder nur das dritthöchste Angebot ist, was wir dann irgendwo haben.
Das waren jetzt die Follow-ons. Ihr schreibt ja in der Regel den ersten Check, ne? Wenn ich es richtig verstehe. Das ist ja meistens noch Pre-Revenue. Wie funktioniert da die Bewertung? Da kommt ja jemand rein und sagt, ich habe eine PowerPoint oder ich habe ein MVP oder ne, ich habe also irgendwas, was noch nicht richtig greifbar ist.
Ja.
Viel Fantasie, ne?
Ja, absolut. Viel Fantasie, aber ich glaube, wir versuchen dann zu diskutieren, wie die Firma bauen wollen und dabei merkst du eigentlich, das steht zwar noch nicht alles, aber du kannst ja trotzdem drüber reden und dabei merkst du eigentlich schon, ob jemand erfahren ist oder nicht. Und wenn es in Richtung Bewertung irgendwo geht, es gibt natürlich keine Multiples, weil es keine Umsätze gibt. Du schaust dir eigentlich an, was die Firma braucht, um Series A ready zu sein. Ja, also wie viel Umsatz braucht die? Was muss ich im Sales zeigen? Also ich muss irgendwie zeigen, dass ich upsellen kann, meine Customer cross-sellen vielleicht irgendwo kann, dass ich von Outbound Sales in Inbound Sales irgendwie umswitche, also Content Marketing irgendwie funktioniert und diese ganzen Themen. Das muss ich auf einer ganz einfachen Stufe muss ich das schon beweisen, um dann eigentlich dem Series A Investor zu sagen, jetzt gib mir mal bitte 5 Millionen, weil die Hypothesen haben sich bewahrheitet und jetzt will ich da mehr Geld draufschmeißen, um die weiter zu skalieren. Ja, und das ist genau, woran wir arbeiten müssen mit den Gründern, vornehmlich die Gründer natürlich, und was dann auch eine gewisse Konfidenz den Follow-up-Investoren gibt. Ja, und das ist eigentlich, woran wir tagtäglich mit den Gründern irgendwie zusammenarbeiten wollen.
Ich habe mir die letzten Investments bei euch in Crunchbase mal angeschaut. Du hast ja gesagt, Europa, die sind alle, jedes davon ist aus einem anderen Land. Und zeitgleich hast du gesagt, ihr seid sektorenagnostisch, so ein bisschen zumindest. Klingt nach ganz schön viel Arbeit, ne? Wie seid ihr denn eigentlich strukturiert?
Ja, schon viel Arbeit. Macht aber auch Spaß. Wir sind 6 Leute im Investment-Team. Wir haben Focus Areas, also jeder Investment Manager hat ein Focus Area, wo er auch Content produzieren muss, dementsprechend auch Events irgendwie aufsetzt und versucht am Ende des Tages irgendwie eine Market Map zu erstellen, also sprich so viele Firmen in dem Bereich irgendwie kennenzulernen, wie es nur geht. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich auch opportunistisch. Und wir machen auch Investments, die nicht in den Focus Areas irgendwo sind. Ich würde sagen, wir machen 60% im Dach aller Investments und wir schauen eigentlich nach Ökosystemen, die noch nicht so entwickelt sind, underserved, ja, weil wir natürlich glauben, dass es da große Möglichkeiten irgendwo gibt. Und wir glauben zum Beispiel im Moment sehr, sehr stark an Italien, ja. Wir glauben und sehen es auch im Dealflow, dass die Quantität und die Qualität an Startups dort rapide irgendwo zunimmt. Wir haben tolle Technologie dort gesehen.
Glassfy war das letzte
Jahr. Glassfy ist das letzte Investment aus Turin. Und wir haben natürlich auch einen Italiener bei uns im Investment-Team, der Federico, der seit 2013 bei uns ist. Der dann natürlich nochmal ganz andere Kontakte irgendwo knüpfen kann. Aber was man, glaube ich, auch in unserem Portfolio sieht, wir investieren in Städten wie Trier, Bochum, Dresden, Gießen und eben nicht nur in Berlin oder nicht nur in München. Weil wir einfach glauben, dort gibt es überall sehr gute technische Universitäten mit sehr guten Foundern. Und wir müssen sie einfach nur finden. Das heißt, wir warten nicht darauf, bis eigentlich die Gründer zu uns kommen, sondern wir versuchen sie auch proaktiv zu finden. Und das ist am Ende des Tages, was wir den ganzen Tag machen, neben der Portfolioarbeit natürlich.
Das heißt, proaktives Dealflow-Management oder Sourcing automatisiert auch bei euch oder halbautomatisiert? Oder
ja.
Machine Learning?
Alles, haben wir alles. Automatisiert, Machine Learning haben wir alles natürlich. Klar, selbstverständlich.
Ja, das heißt, Daten spielen eine große Rolle bei euch?
Ja, also ich habe das mit einem kleinen Lächeln gesagt, weil also viele Kollegen, glaube ich, sprechen darüber und dann am Ende des Tages belächeln wir ja immer, wenn in Termsheets, sage ich schon, in Pitch Decks zu viel KI und AI steht. Aber sprechen immer darüber, dass wir so viel Machine Learning irgendwie anwenden. Also sind E-Formeln, ja, im Excel. So haben wir das zumindest früher genannt. Und da schauen wir uns natürlich an, wenn es irgendwie ausschlaggebende Punkte gibt, von denen wir zumindest glauben, dass das gute Firmen sein könnten. Wir schauen sehr viel auf LinkedIn. Wir scrapen wie jeder das Handelsregister. Wir schauen auf Twitter nach Trendthemen. Und versuchen dann einfach proaktiv anzuschreiben, ja. Und auf der anderen Seite natürlich auch den Inbound-Kanal irgendwo zu weiterzubringen, indem wir sehr guten Content irgendwo liefern, gute Events machen und natürlich auch unser Netzwerk irgendwie aufbauen. Und der dritte Punkt ist natürlich, dass wir Leute brauchen in unserem Netzwerk, die uns natürlich auch die tollsten Firmen vorstellen, ja. Und das ist eigentlich unser D-Flow, unsere D-Flow-Strategie.
Jetzt hast du Trends gesagt und AI auch erwähnt. Spul doch mal so ins nächste Jahr. Was sind denn so die großen Themen des nächsten Jahres?
Ja, ich glaube, es ist ja überall bekannt, dass Gen AI, glaube ich, sehr, sehr viel verändern wird. Wir hatten gestern unser AGM, wo unsere Investoren zusammenkommen und haben da auch ein bisschen drüber diskutiert. Und ich glaube, das wird einen großen Impact haben, generell. Ja, also wir glauben zum Beispiel, dass in großen Corporates Inhouse-Tooling explodieren wird, weil ich eigentlich Code-Development demokratisiere, ja, oder Kreativität auch demokratisiere, weil ich nicht mehr 3 Frontendler und dann irgendwie 5 Entwickler brauche, die das Ganze produzieren, sondern weil ich einfach sage, was ich will, und dann wird's halt irgendwie auch generiert, ja. Also ich glaube, das sind große Themen. Ich glaube, wir werden bald Startups sehen, die 10 Millionen ARR machen und, weiß ich nicht, vielleicht nur 25 bis 30 Mitarbeiter haben. Und so weiter und so weiter. Also das wird einen großen, großen Impact haben, und diese Themen schauen wir uns natürlich an. Wir finden Green Tech auch extrem spannend. Wir glauben, dass Green Tech wird immer so ein bisschen in die Impact-Ecke irgendwo gedrängt. Ich glaube, dass Green Tech große Geschäftsmodelle bauen kann, die auf der einen Seite hoffentlich so ein bisschen natürlich auch die Welt retten und auf der anderen Seite aber auf anderen sehr, sehr viel Geld verdienen können. Also das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Ich hatte Carbon Technologies C1 schon einmal irgendwo genannt, und in dem Bereich schauen wir uns auch sehr viel an, sind spannende Teams unterwegs. Das wären jetzt für mich so die zwei Focus Areas am Ende des Tages.
Und Gen AI nochmal vielleicht für die Unternehmen, in die ihr schon investiert habt, oder generell für Startups, die müssen sich eigentlich auch neu erfinden, ne? Ja. Weil da kommt plötzlich eine neue Technologie, die alles umkrempelt, die attackiert ja die eigenen Geschäftsmodelle möglicherweise auch, ne?
Ja, zum Teil auf jeden Fall. Also ich glaube, rein Code-Output gilt ganz generell für alle Firmen. Also ich habe mit einer unserer Portfoliofirmen vorgestern gesprochen, die sagen 4x. Das ist jetzt auch noch nicht so lange her. Also die machen das jetzt seit 2 Wochen. Let's see, wie dann auch die Qualität sein wird. Aber
beim Coding? Oder?
Beim Coding, ja, okay. Genau. Also das, glaube ich, gilt ganz allgemein. Und auf der anderen Seite, natürlich müssen wir uns hinterfragen, haben das teilweise auch schon, ob noch alle Geschäftsmodelle am Ende des Tages valide sind, die wir da draußen irgendwo haben, oder ob die einfach weggeschnupft werden. Von irgendeiner AI-Lösung, ja. Aber da sind wir in Diskussion.
Ich hatte dich ja vorhin gefragt, so der Unterschied zu 2011, ne, und heute. Wir haben No-Code, Low-Code-Lösungen, wir haben AI, also, und du hast gerade gesagt, irgendwie 10 Millionen ARR mit 25 Leuten. Das heißt, ja, also möglicherweise, ne? Also das heißt, eigentlich ist es doch viel, viel günstiger geworden zu gründen. Ne? Ja. Seht ihr das auch schon? Kommen da mehr und mehr Teams auf euch zu, die genauso drauf sind?
Ja, absolut. Ja? Klar, also Gründen ist, also wenn wir das mit 2009 und heute vergleichen, kann man nicht vergleichen. Also es ist deutlich, deutlich billiger geworden zu gründen, und deswegen sollten es auch mehr Menschen machen. Ja,
ist so, ne?
Ja, natürlich. Sollte jeder probieren, und ich kann nur jeden ermutigen, Unternehmertum ist einfach eine tolle Sache. Es macht extrem viel Spaß, und sollte jeder mal probieren. Man muss nicht immer gleich gründen, erstmal Erfahrungen sammeln in einem Startup. Aber Gründen ist heute so einfach, wie es noch nie war.
Und es ist auch genug Geld da, hast du ja vorhin schon gesagt. Ne? Das muss auch, wie ist das eigentlich, das muss auch ausgegeben werden. Ne?
Oder ja, ich glaube, du sprichst so ein bisschen das Dry Powder ein.
Genau,
aber
ja.
Dieses Dry Powder muss man sich natürlich schon anschauen. Natürlich gibt es große Fonds, die geraced wurden, 21 und 22. Aber am Ende des Tages hast du einen Denominator-Effekt im Moment. Also das bedeutet, dass die LPs, das sind die Investoren, die in VCs zum Beispiel investieren. Und die sind, Venture Capital ist eine Asset-Klasse für die. Und wenn du natürlich ein Net Asset Value, also sprich, was das Portfolio jetzt wert ist, hast, im Gegensatz zu dem, was du investiert hast, dann hast du da eine gewisse Ratio. Ja, also irgendwie 2x, 3x oder was auch immer. So, wenn jetzt der NAV abgeschrieben wird, also sprich, weil Firmen bust gehen oder weil einfach die Werte abgeschrieben werden, dann bin ich zu hoch allokiert in Venture Capital als LP. Das heißt, der LP sagt seinen GPs, also sprich den Venture Capitalisten, ne, Leute, bitte nicht in den nächsten 12 bis 24 Monaten fundraisen. Mhm. Ihr müsst mit dem Geld damit auskommen. Das bedeutet, dieser Dry Powder wird natürlich auch auf eine doppelt so lange Zeit irgendwo gestreckt, ja, was am Ende des Tages eine Halbierung pro Jahr des potenziellen Investments ist. Das bedeutet, das muss man sich schon irgendwo anschauen. Und das sehen wir natürlich auch in den Daten. Also die Number of Investments geht runter, die Rundengrößen gehen runter. Das sind alles Indikatoren dafür, dass halt jeder im Moment nicht so schnell irgendwie das Geld ausgibt. Ich glaube, der Pierre Andre-Marie, der auch gleich bei uns ist, der Head of IVE, die haben über 700 Relationships in VCs in Europa. Der hatte mir mal vor 18 Monaten gesagt, dass die durchschnittliche Deployment-Zeit, also in der Zeit, wo ein Venture Capitalist in der Investmentphase ist, im Moment 18 Monate ist. Also die haben innerhalb von 18 Monaten ihre Fonds irgendwie deployed. Und das wird signifikant wieder ansteigen. Also das heißt, pro Jahr ist einfach weniger Geld zur Verfügung. Und darauf müssen wir uns einfach einstellen. Man könnte es aber auch positiv formulieren und sagen, es ist ein Back to Normal. Und dementsprechend, es wurden zu viele Firmen, glaube ich, auch finanziert, die in diesen Zeiten nicht mehr finanziert werden sollten, weil sie einfach keinen guten Job gemacht haben. Und das ist einfach Teil des Geschäftsmodells. Und das ist auch ganz normal, dass Sachen nicht klappen. Und damit müssen wir einfach wieder besser umgehen können, aus meiner Sicht.
Dann vielleicht als letzte Frage nochmal die Exit-Kanäle. Weiß nicht, wie du das siehst. Börsengänge sind gerade irgendwie mau oder eigentlich finden gar nicht mehr statt. Ihr habt den Gero Decker ja hier, glaube ich, von Signavio. Ne? Da habe ich damals schon gedacht, SAP kauft Signavio, das wäre jetzt so ein neuer Trend vielleicht sogar. Hat sich auch noch nicht bewahrheitet, ne? So richtig. Mittelstand, da seid ihr nah dran. Wie siehst du da die nächsten 18 Monate vielleicht?
Ja, ich glaube, IPO ist zu, ja.
Bleibt auch erstmal zu.
Ja, glaube ich schon. Also das wird schwierig. Ist nicht meine Focus Area. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob sich das IPO-Fenster
dann... Du hast ja ein Interesse dran, ne?
Ich habe ein Interesse daran, dass es natürlich aufgeht. Weil es natürlich auch gut ist für die LPs, wenn die wieder Geld zurückbekommen. Ja. Dann können sie nämlich wieder ein bisschen zurückinvestieren. Ich glaube, für Europa trifft schon zu, dass die Mittelständler M&A nicht als Chance irgendwo sehen. Ja, also in den USA werden einfach sehr, sehr gute Teams, sehr, sehr gute Produkte einfach sehr viel schneller und einfacher gekauft. Ich glaube, in Europa hast du dann irgendwie drei M&A-Banker drauf, die dir dann den 10. IRA und ROI und weiß der Geil was irgendwie ausrechnen. Aber eigentlich nicht auf das Wesentliche sich konzentrieren, nämlich dass du ein extrem talentiertes Team und ein sehr, sehr gutes Produkt einfach in dein Produktportfolio irgendwie aufnehmen kannst. Deswegen ist M&A einfach nicht so weit verbreitet unter diesen Mittelständlern. Ich glaube, da müssen wir auch als Venture Capitalisten einen guten Job machen, denen einfach zeigen, guck mal, das ist ein Startup, was jetzt nicht so gut funktioniert hat, aber da sind 10 außerordentlich starke Entwickler drin. Macht doch so ein Acqui-Hire, ja?
Und aber selbst das Fenster, habe ich gehört, ist relativ zu momentan.
Ja,
ne?
Ja, es ist schwierig. Ja. Ganz allgemein muss man natürlich schon sagen, dass es wahrscheinlich nicht die beste Zeit ist, im Moment sein Startup irgendwo zu verkaufen.
Cool. Dann sind wir mit meinen Fragen durch. Haben wir was Wichtiges vergessen?
Oh, jetzt... nee.
Schwierigste Frage,
ne? Ja, schwierigste Frage, aber ich fand die Fragen sehr gut, deswegen...
Cool, Christian.
Vielen Dank.
Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke, ja. Bis dann. Ciao, ciao.
Werbung.
Hi, hier ist Sarah von Startup Insider, wo ich unter anderem für neue Projekte verantwortlich bin. Bist du ein Startup und derzeit auf der Suche nach neuem Kapital? Dann solltest du dir unbedingt unseren neuen Investoren-Report anschauen. In dem Report präsentieren wir über 100 der aktivsten Venture-Capital-Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für jeden VC gibt es ein detailliertes Profil mit wichtigen Informationen. Zum Beispiel, in welche Branchen und Startup-Phasen er investiert, was ihm in einem Gründerteam besonders wichtig ist und vieles mehr. Alles, damit du Investoren gezielt ansprechen und für dich gewinnen kannst. Und das Beste, der Report ist 100% kostenlos. Wenn das interessant für dich ist, dann lade dir den Report jetzt herunter unter startupinsider.de/report.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
Ja, das war also unser allererster Live-Podcast. Christian Buchenau von Square One, live aufgenommen beim Square Summit in Berlin im wunderschönen von Greifswald. Es war ein tolles Event, hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Es waren tolle andere Vorträge dabei, die zu hören es sich auf jeden Fall gelohnt hat. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wenn euch dieses Gespräch gefallen hat oder ihr mit uns feiern wollt, dass wir endlich in der Live-Welt angekommen sind, dann gerne diese Folge teilen. Auf LinkedIn zum Beispiel könnt ihr uns gerne unterstützen oder ihr könnt natürlich auch Freunden und Bekannten von dieser Folge erzählen. Zum Beispiel, wenn sie sich Square One mal genauer angucken sollten, weil sie möglicherweise gerade dabei sind, ein Unternehmen zu gründen oder erstes Geld einzusammeln für ihr Unternehmen. Also dementsprechend, glaube ich, eine tolle Folge. Waren ja viele Learnings drin, die, glaube ich, allgemeine Gültigkeit haben. Von daher danke fürs Weiterempfehlen, danke fürs Teilen, danke fürs Zuhören. Euch noch einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, unsere tolle Plattform www.startupinsider.de ist immer einen Besuch wert. Ihr wisst ja, wir bauen das größte Verzeichnis der deutschen Startup-Szene, versuchen dort alles zu kategorisieren, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das heißt, alle Startups mit ihren Gründerinnen und Gründern, die ganzen dazugehörigen Investoren, also Business Angels und VCs. Dann gibt's natürlich Nachrichten ohne Ende. Dann gibt's Podcasts. Es gibt ein großes Jobboard. Demnächst kommen noch Events dazu und. Also ein richtig cooles Projekt. Schaut euch das mal an. Schaut euch in dem Kontext vielleicht auch mal unsere Newsletter an. Da kommen demnächst auch noch viel mehr, aber unsere Newsletter sind wirklich mit das Beste, was wir zu bieten haben. Von daher am besten mal abonnieren, Probe lesen und wenn es euch nicht gefällt, einfach wieder abbestellen. So, das war es jetzt wirklich. Euch einen tollen Tag, ein tolles Wochenende, falls wir uns nachher nicht mehr hören sollten. Ein langes Wochenende, dann hören wir uns am Dienstag wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.